So, das Mikro tut, Frank. Gut. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich wirklich, heute hier sein zu dürfen. Auch vor allem vielen Dank fürs Vertrauen, dass ihr mir quasi, wie man es so schön sagt, den Thron Gottes bereitstellt, dass ich heute zu euch sprechen darf. Ganz kurz zwei Sätze zu meiner Person. Ich bin der Christoph, bin 26 Jahre alt, verheiratet mit Tabea, der Bruder von Nathanael und Philipp aus eurer Gemeinde, und komme selber aus der Haus Bethesda Gemeinde in Metzingen. So viel zu mir. Ja, nachdem der Johann mich gefragt hatte, ob ich heute die Stunde hier übernehmen möchte, habe ich echt gerätselt, über was man jetzt hier sprechen kann, weil ich habe ein Problem heute. Ich kenne die meisten von euch nicht. Und dann weiß ich halt nicht, was euch gerade persönlich so bewegt, was euch beschäftigt, was euch im Alltag gerade, womit ihr euch rumschlagt. Und deshalb habe ich mich heute für ein Thema entschieden, wo ich persönlich glaube, dass es die Macht hat, in jede Situation zu sprechen. Ein Thema, welches für jede Altersgruppe ist, gleichermaßen. Ein Thema, egal ob Frühling, Sommer, Herbst und Winter, wie wir es schon gesehen haben, wir brauchen es zu jeder Jahreszeit. Und ein Thema, welches die Kraft hat, in jede Lebenssituation zu sprechen, ganz gleich, wo du dich gerade befindest. Und zwar möchte ich heute über die Evangeliumsbotschaft sprechen und seine Auswirkungen. Und das möchte ich anhand einem sehr, sehr bekannten Text machen, eine Begebenheit. Ich denke, wenn wir jetzt die Kinderstundenkinder holen würden, die wüssten gleich, worum es geht. Und zwar möchten wir uns heute die Begebenheit von Paulus und Silas zusammen anschauen, wie sie ins Gefängnis geworfen wurden und sich später der Kerkermeister bekehren durfte. Und ich lese auch gleich den Predigttext, das finden wir in der Apostelgeschichte 16, da die Verse 23 bis 34. Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 34. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu bewahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innerste Gefängnis und schloss ihre Füße fest in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott, die Gefangenen aber hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Sofort aber öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf erwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen wären geflohen. Paulus rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir nichts Übles, denn wir sind alle hier. Er forderte aber Licht und sprang hinein, und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, um errettet zu werden? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Und er wurde getauft, er und alle, die seinen sogleich. Und er führte sie ins Haus hinauf, setzte ihnen einen Tisch vor und frohlockte, an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Ja, diesen Text, den kann man schwerpunktmäßig, ja, ziemlich unterschiedlich auslegen, dadurch, dass auch mehrere Personen vorkommen. Aber wir möchten uns jetzt heute lediglich auf den Kerkermeister konzentrieren. Und ich habe zwei Fragen mitgebracht, die ich heute im Laufe der Predigt beantworten möchte. Die erste ist: Wie ist der Kerkermeister zum Glauben gekommen? Und die zweite: Was sind die Folgen des Glaubens von dem Kerkermeister? Jetzt, bevor ich in den Text einsteige, möchte ich kurz wiedergeben, ja, so den Kontext, was davor passiert ist, damit wir das auch ein bisschen, ja, noch besser verstehen können. Und wir lesen im Anfang von Kapitel 16, dass Paulus und Silas, die sind in der Stadt Philippi, mit ihnen waren zu der Zeit dann auch Timotheus und Lukas. Und Dort in Philippi, im heutigen Griechenland, trafen sie auf eine, finde ich, sehr bekannte Frau, Lydia, die Purpurhändlerin. Und durch die Worte von Paulus, sehr schön zu sehen, kam Lydia zum Glauben und ließ sich dann auch direkt taufen. Und das ist eigentlich jetzt ein, ja, wenn man so will, für uns Europäer ein einschneidendes Erlebnis, weil das ist jetzt die erste Situation, wie das Evangelium nach Europa kam. Und gleich bringt es große Frucht, die erste Frau findet zum Glauben. Doch leider, wie es dann auch im Leben immer so ist, wenn man mal weiterliest, ja, hält die Freude nicht lange an, dieser Wiedergeburt von Lydia. Denn als die vier Missionare eines Tages zum Gebet gingen, begegneten sie einer Magd und die hat einen Wahrsagegeist. Und die Frau, wie wir aus dem Kontext dann lesen, wissen wir, die war von einem Dämon besessen. Und die läuft Paulus und den anderen tagelang hinterher und ruft immer, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen, Vers 17. Paulus hat dann erkannt, irgendwie stimmt mit der Frau was nicht. Das, was sie sagt, hört sich ja auf den ersten Blick nicht so falsch an. Dennoch war sie von einem Dämon besessen und Paulus gebietet ihr in Vers 18, ich gebiete dir, in dem Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und in diesem Moment geht der Geist tatsächlich aus ihr raus. Die Sache ist jetzt, diese Frau, die war eine Geldquelle. Leute, mehrere Männer wahrscheinlich, haben mit ihr sehr viel Geld verdient, weil durch ihre Kraft wahrzusagen, konnte sie halt die Zukunft voraussagen und so haben sie halt sehr viel Geld eingenommen. Und jetzt ist ihre Einnahmequelle auf einmal von jetzt auf nachher dahin. Und die Männer, die waren ja sehr sauer deswegen, weil ihnen jetzt der Geldbeutel kleiner wird. Und was machen sie? Sie klagen Paulus und Silas an. Sie bringen Paulus vor die Römer, vor diese Justizbeamten und klagen sie an. Und es ist auch interessant, den Grund, was sie sagen. Es sind Aufrührer, die einfach Aufstände machen wollen. Wollten sie ja gar nicht, aber war nicht ganz unschlau, diese Anklage, weil wir wissen, wir sind ja hier eigentlich im römischen besetzten Gebiet und wenn die Römer eins nicht wollten, dann Aufstände. Vor allem je weiter wir von Rom wegkommen, desto weniger Ärger will man haben und jeder Aufstand wurde eigentlich schnell zerschlagen. Und deswegen war dieser ein Aufstand anzuzetteln, was ziemlich schlimm ist und deswegen nehmen sie die Anklage. St. Paulus und Silas, die sind Aufrührer, macht was mit ihnen. Und tatsächlich machen sie was mit ihnen. Wir lesen, Paulus und Silas werden ausgepeitscht. Ihnen wurden die Kleider vom Leib gerissen, sie wurden mit einer Rute geschlagen. Und es wird sogar geschrieben, dass sie viele Schläge erhielten. Und hier kurz nur was zu den Rutenschlägen, weil das Verständnis brauchen wir nachher für den Text. Diese Rutenschläge haben meist zu Prellungen und Knochenbrüchen geführt. Es kam auch oft vor, dass sie so heftig geschlagen wurden, dass die ganze Wirbelsäule gebrochen wurde oder Rippen zertrümmert wurden bei diesen heftigen Schlägen. Was auf jeden Fall hier passiert ist, ist, dass Blutgefäße geplatzt sind, es Schwellungen entstanden sind, Blutergüsse entstanden sind und bei diesen vielen Schlägen platzte die Haut auf und es standen mehrere Striemen. Zudem blutete es fürchterlich. Und nachdem man dann so viele Schläge kassiert hat, liegt man vermutlich zusammengekaut am Boden und kann sich nicht mehr wirklich bewegen. Und wie man ja weiß, ist der Boden dreckig, staubig und wir wissen alle, das ist eigentlich der Nährboden dann noch für Entzündungen, für offene Wunden. Also das, was hier passiert, ist nicht schön, ganz und gar nicht. So, und dann haben wir jetzt in unserem Predigttext gelesen, dass sie einem Kerkermeister übergeben wurden, in diesem Zustand. Und dem Kerkermeister wurde befohlen, ganz genau auf diese beiden zu achten. Denn diese beiden, die beiden, die diesen Geist ausgetrieben haben, die waren diesen Menschen nicht geheuer. Und was tut der Kerkermeister? Er bringt sie ins Innere des Gefängnisses. Also der sicherste Ort des Gefängnisses, aber eigentlich auch der furchtbarste. Ohne Fenster, kein Licht, kein Entkommen. Aber damit nicht genug. Wir lesen auch hier eine Kleinigkeit. Der Kerkermeister befestigt Silas und Paulus in einem, je nach Übersetzung, in einem Block oder in einem Stock.
Das bedeutet, es waren so zwei längliche Holzbalken, die aufeinander gelegt wurden und verschlossen wurden, wo dann die Füße durchkamen durch diese zwei Löcher und dass man die Füße da nicht mehr rausziehen kann. Und mit diesem Block ging es nicht nur darum, dass die Gefangenen nicht fliehen konnten, nein, oftmals wurde es einfach benutzt, um die Beine zu spreizen, dass sie es ja ungemütlich haben. Und jetzt stellen wir uns die Situation vor, dein Rücken, oder nehmen wir es mal auf uns bildlich, unser Rücken ist total offen. Wir liegen auf dem Rücken in diesem ekligen, dreckigen Gefängnis, die Beine in diesem Block gespreizt. Das bedeutet, wir können unseren Rücken ja nicht mal schonen, weil wir uns nicht wenden können. Wir können keine bequeme Position einnehmen oder irgendwie auf die Seite, die noch unbeschlagen war. Du kannst dich nicht drehen, Paulus und Silas konnten sich nicht drehen. Und wahrscheinlich gab es dort auch Tiere, die auf dir rumkrabbeln. Die Schmerzen in der Situation, in diesem Gefängnis müssen ja sehr groß gewesen sein. Was für eine Folter und Qual, von der wir hier lesen. Und der Kerkermeister hat absolut kein Erbarmen mit Paulus und Silas. Aber jetzt, was machen diese zwei Männer? Das ist so schön zu sehen. Sie preisen Gott mit Lobliedern und alle Mitgefangenen hören hin. Spitzen die Ohren. Und das ist nur eine Klammer, aber was hier so herauskommt, finde ich, ist, Gott Loblieder singen. Ja, wenn wir heiteren Sonnenschein haben wie heute, das ist das eine. Aber Gott mitten um Mitternacht, in einem finsteren Gefängnis, mit einem kaputten Rücken, nach einer unfairen Verhandlung Gott zu loben, ich denke, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Das ist ein Zeugnis für alle Menschen. Und ich glaube, in keiner anderen Situation können wir Gott so sehr preisen wie im Leid, wenn wir dennoch an ihm festhalten. Okay, jetzt so viel mal zu dem Kontext der Situation. Und ich komme jetzt zu der ersten Frage: Wie ist der Kerkermeister zum Glauben gekommen? Und jetzt schauen wir nochmals genau auf den Kerkermeister. Der Kerkermeister hat von diesem Singen von Paulus und Silas ja gar nichts mitbekommen. Er schlief vermutlich in seinem bequemen Bett, wo er sich auch drehen und wenden konnte, wie er wollte, nicht so wie Paulus und Silas. Aber doch plötzlich, ich lese nochmal Vers 26, da heißt es: Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangener fielen zu Boden. Auf einmal kommt ein Erdbeben. Ein Erdbeben war in dem Sinne erstmal nichts Neues. Die Leute kannten Erdbeben. Aber das, was hier neu war und was besonders war, war, dass sich alle Türen und Fesseln lösten. Selbst dieser Block, dieser Stock, wo die Füße drin waren. Und es scheint hier jetzt danach, als ist eine unsichtbare Macht hinter diesem Erdbeben. Was auch interessant ist, erst nachdem Paulus und Silas Gott loben, ihn preisen, passiert dieses Wunder. Und das Ereignis erleben jetzt alle Gefängnisinsassen live mit, wie Gott hier eingreift. Und deswegen finde ich, ist es auch kein Wunder, wie wir auch gleich sehen werden, dass die Insassen jetzt nicht weggelaufen sind. Keiner ist weggelaufen, sondern blieben bei Paulus und Silas, obwohl das doch jetzt die perfekte Situation ist. Mitten in der Nacht, keiner sieht mich, alles ist frei, kein Wärter da. Ich hätte doch wegrennen können und wäre frei. Aber wie reagiert jetzt der Kerkermeister auf die Situation? Ich lese Vers 27. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Der Kerkermeister, wie reagiert er auf dieses Ereignis? Er wollte sich das Leben nehmen. Denn was dachte er im ersten Augenblick, ist ja auch das Logischste auf der Welt. Alle Häftlinge sind geflohen, weil er hat erstmal keinen gesehen, nur die offenen Türen. Und was passiert? Was denkt sich der Kerkermeister? Was tue ich jetzt? Dem Kerkermeister bleibt nichts anderes übrig, als sich selber umbringen zu wollen, sich selber das Leben zu nehmen. Denn er hatte ja den Befehl bekommen, diese Insassen sicher zu verwahren. Das war seine wichtigste Aufgabe. Und es ist jetzt interessant, dieses Hintergrundwissen, wenn er jemand entkommen hätte lassen, bedeutete das für ihn persönlich den Tod, denn darauf stand für ihn die Todesstrafe, die Hinrichtung. Und weiter wäre das auch ein enormer Verlust seiner Ehre. Das wäre eine Riesenschande gewesen, wenn rauskommt, dass alle seine Häftlinge während seiner Amtszeit fliehen konnten. Und für Soldaten, wissen wir auch, in der damaligen Zeit war die eigene Ehre, der eigene Name fast am wichtigsten. Er wollte nicht, dass sein Name und der Name seiner Familie beschmutzt wird. Und dann noch ein drittes, was hinzukommt. Damals war es so, wenn eine Person zu Tode verurteilt wird, was diesem Mann wäre geblüht, bedeutet es auch, dass sein ganzer Besitz weggenommen wird. Also weiter wäre nicht nur er dran gewesen, seine ganze Familie hätte alles verloren. Also die Familie hätte nicht nur den Mann, Vater, vielleicht Opa verloren, nein, sie hätte ihr ganzes Hab und Gut verloren. Sie ständen mit nichts da. Aber der Ausweg ist, und das will ja der Kerkermeister tun, wenn er sich jetzt selbst umbringt, dann kann er ja nicht mehr zu Tode verurteilt werden. Und dann entgeht wenigstens seine Familie diesem Verlust der Ehre und der Verlust des Hab und Gutes. Also wir sehen hier, der Kerkermeister ist in einer hoffnungslosen Situation. Von jetzt auf nachher, in einer Nacht, ist sein Leben zusammengefallen wie ein Kartenhaus. Und dass er zu dem Schluss kommt, dass das Beste in meinem Leben jetzt ist, mir selber das Leben zu nehmen. Das ist das, was ich noch tun kann. Sein eigenes Leben hatte keinen Sinn mehr. Er hatte alles verloren. Und er kann zumindest noch durch den Tod seine Familie schützen. Doch jetzt, und es ist so beeindruckend, inmitten dieser Situation, auf einmal völlig am Ende, hört er eine Stimme. Und ich glaube, diese Stimme hat er sein Leben lang auch danach nicht mehr vergessen. Vers 28 heißt es, Paulus ruft, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Und der Kerkermeister, wenn man sich da mal reinfühlt, der konnte es nicht realisieren. So, was? Wie bitte? Ihr seid nicht weggelaufen? Ihr seid nicht weggelaufen, obwohl es mitten in der Nacht ist? Wo es doch ein leichtes ist, abzuhauen? Wo euch keiner gesehen hätte? Euch keiner hätte festnehmen können? Und nicht nur das, jetzt sorgt ihr euch auch noch um mein Leben, obwohl ich doch euch ins Gefängnis gebracht habe. Wieso wollt ihr, dass ich lebe? Es ist doch viel leichter für euch zu fliehen, wenn ich tot bin. Falls der Kerkermeister die Situation überhaupt so schnell verarbeiten konnte, musste er einfach überwältigt von dieser Situation gewesen sein. Er muss begriffen haben, diese Männer, Paulus und Silas, sind doch keine Verbrecher. Aber wir sehen jetzt gleich, nicht nur Überwältigung überkam ihn, es kam dann ad hoc Furcht. Denn es heißt in Vers 29, zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und jetzt die Frage, wieso fällt dieser Mann zitternd vor Paulus und Silas nieder? Wieso hatte er solche Angst? Es war doch eigentlich alles wieder gut. Die Insassen sind nicht abgehauen. Er kann sie doch einfach alle wieder einsperren. Problem gelöst, alles gut. Wovor hatte dieser Mann solche Angst? Dieser Mann hatte Angst, weil er erkannte, dass Gott es war, der für dieses Erdbeben gesorgt hatte. Der Mann hat erkannt, dass es Gott war, der die Türen und Fesseln geöffnet hatte. Der Mann hat erkannt, dass Paulus und Silas keine Verbrecher sind, sondern Diener Gottes. Und er wusste, wenn diese Männer Männer Gottes sind und dieser Gott gerade seinen ganzen Kerker geöffnet hat, als wäre es das Kleinste auf der Welt, was wird er dann mit ihm tun? Was wird Gott mit dem Kerkermeister tun, der seine Diener eingesperrt hat? Was würde er mit dem tun, der sie hier reingebracht hat, Paulus und Silas, und sich 0,0 um ihre Wunden gekümmert hat? Nein, vielmehr noch, er war erbarmungslos, tut sie noch in den Pflock rein, dass sie ja leiden. Was wird Gott mit so einem Mann tun? Und deswegen fürchtet er sich. Er hatte tatsächlich Angst vor Gott. Und er hat vermutlich realisiert, dass das, was in Hebräer 10,31 steht, wahrhaftig ist, wo es heißt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Dieser Mann fürchtete Gott. Und ganz wichtig, dieser Mann hatte definitiv keine Angst vor dem normalen Tod, denn er wollte sich kurz davor das Leben nehmen. Nein, dieser Kerkermeister hat verstanden, es gibt etwas viel, viel Schlimmeres als bloß zu sterben. Dieser Mann weiß, Gott wartet auf ihn. Und daraufhin stellt der Kerkermeister die alles entscheidende Frage: Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Denn ich merke, es ist ernst. Ich bin in Gefahr. Mit diesem Gott ist nicht zu spaßen. Paulus, Silas, sagt mir, was kann ich tun? Ich möchte gerettet werden. Der Kerkermeister realisiert einfach nur noch, er ist in einer Gefahr, in der er eigentlich noch nie zuvor stand. Er realisiert, wenn er nicht gerettet wird, wird es furchtbar für ihn enden. Und was antworten Paulus drauf? Vers 32, Glaube an den Herrn Jesus Christus. Das ist der einzige Weg und jeder andere Weg führt dich direkt in die furchtbaren Hände Gottes. Und ja, liebe Geschwister, ich weiß, an dieser Stelle möchte ich echt keine Angst machen, aber lasst es mich in Deutlichkeit sagen, weil leider in der jetzigen Zeit wird Gott primär als liebender Gott dargestellt, was er ja auch ist, keine Frage für die, die glauben. Aber auf der anderen Seite, erstmals, wenn wir nicht an Jesus Christus glauben, dann sei dir gesagt, dieser Gott wird dich einmal aufs Härteste bestrafen. Der Zorn Gottes steht über denen, die nicht glauben, wie es Johannes 3,36 sagt. Gott hasst unsere Sünden bis aufs Äußerste und jeder, der nicht umkehrt, wird dafür büßen. Diese Sünden sind so schlimm, dass er dich in Ewigkeit dafür bestrafen wird. Es wird furchtbar werden und das müssen wir wissen. Mit Gott ist tatsächlich nicht zu spaßen. Und daher die Frage, bist du gerettet? Hast du Frieden mit diesem Gott? Vers 32. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Ich weiß jetzt nicht, wie es um euch steht, wer glaubt und wer nicht glaubt, aber lasst mich in Kürze, wie Paulus und Silas, das Wort des Herrn sagen, die rettende Botschaft so gut, wie ich es auch kann, weil das ist das, was wir immer und immer wieder hören müssen, die Evangeliumsbotschaft. Jesus Christus kam auf die Erde, weil er wusste, dass wir Menschen ein Problem mit Gott haben. Jesus Christus war klar, wenn nichts passiert, dann laufen wir alle schnurstracks in die furchtbaren Hände Gottes, weil kein Mensch Gott etwas bringen kann, was ihn zufriedenstellt. Wir können nichts tun, um unsere Sünden in irgendeiner Weise wieder gut zu machen. Und deswegen kam Jesus auf die Erde. Er opferte sein Leben am Kreuz. Er ging stellvertretend für uns ans Kreuz in diese furchtbaren Hände und ließ sich von seinem eigenen Vater zerschlagen. Und danach, nach 3 Tagen, steht er auf von den Toten, fuhr auf in den Himmel und jetzt ist ihm alle Macht im Himmel und auf Erden wieder gegeben. Und er wird tatsächlich einmal als Richter wiederkommen. Jeder Mensch wird vor Jesus stehen. Er wird über unser Schicksal entscheiden. Er entscheidet, wo du hingehst, ob du ins ewige Leben einkehrst oder in die ewige Verdammnis. Und wenn man so will, ist Jesus der perfekte Kerkermeister. Er entscheidet, wer ins ewige Leben einkehrt oder wer in den ewigen Kerker kommt, die Hölle. Jesus wird alle, die nicht glauben, in einen Kerker werfen, wo es keinen Kommen gibt, wo kein Erdbeben mehr kommt. Er wird alle, die nicht glauben, in einen finsteren Ort werfen, wo keiner sein will, der furchtbar sein wird, wo alle unbegnadeten Sünder hinkommen. Wo das Heulen und Zähneknirschen ist. Ein Ort, wo dieser Pflock, wo die Füße drin sind, nie wieder gelöst werden. Wo es immer unbequem und schmerzhaft ist, wie wir es bei Paulus und Silas gesehen haben, nur 1000-fach oder 1000000-fach, wie auch immer schlimmer. Das ist die eine Seite. Aber Paulus spricht hier aus, was Jesus wirklich will. Er will, dass Menschen ihn um Vergebung bitten, dass Menschen ihn anrufen, ihn anflehen, dass sie an ihn glauben, damit sie gerettet werden vor diesem ewigen Kerker, der auf jeden von uns wartet. Dieser Christus möchte dich und mich freisprechen, damit du und ich diesem ewigen Kerker entkommen. Deswegen ging Jesus ans Kreuz und deswegen besingen wir ihn auch zurecht. Jesus litt stellvertretend. Und diesen stellvertretenden Tod möchte ich mit einem Zitat oder einem kurzen Abschnitt verdeutlichen, den ich so toll fand, als ich das gelesen habe. Da heißt es, Wir kehrten Gott den Rücken zu. Jesu Rücken wurde ausgepeitscht. Wir hatten böse Gedanken. Jesu Haupt wurde durchbohrt mit Dornen. Wir handelten gegen Gott und unsere Mitmenschen mit unseren Händen. Doch Jesu Hände wurden durchbohrt am Kreuz. Wir liefen auf unseren eigenen verkehrten Wegen von Gott weg. Doch Jesu Füße wurden mit Nägeln durchbohrt. Wir haben den Tod verdient, doch Jesus starb an unserer Stelle. Jesus tat alles, damit Sünder nicht verdammt werden müssen, damit Sünder gerettet werden können. Und daher sagt Jesus, komm zu mir, Vergebung ist möglich. Ich will dich reinigen von deiner Schuld. Und daher, ja, wenn du glaubst, oder wenn, ja, ich möchte euch einfach zurufen, wie auch einer Lydia, wie es Paulus getan hat. Komm zu Jesus, wenn du es noch nicht getan hast. Glaube daran, das ist der einzige Weg, der dich rettet. Oder vielleicht bist du gerade auch an dem Punkt wie der Kerkermeister, dass du keinen Ausweg in deinem Leben siehst, dass du nicht weißt, wo es lang geht, dass du völlig resignierst. Auch dann möchte ich dir zurufen, komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Rettung ist nur bei Jesus Christus möglich. Und das ist die Botschaft, die Paulus und Silas diesem Kerkermeister gesagt hatten. Und was passiert? Der Kerkermeister glaubt, wird gerettet und somit verschont von diesem ewigen Kerker. Das ist die Antwort, so im Groben, auf die erste Frage. Wie kam der Kerkermeister zum Glauben? Jetzt komme ich zur zweiten Frage. Was sind jetzt die Folgen des Glaubens von dem Kerkermeister? Oder anders gesagt, was sind die Folgen einer wahren Umkehr, einer wahren Wiedergeburt? Und ich lese dazu nochmal die Verse 32 bis 34. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde und Nacht und wusch ihnen die Striemen und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und alle, die seien. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Das Erste, was wir jetzt hier sehen bei dem Kerkermeister, er muss sofort nach Hause zu seiner Familie mit Paulus und Silas. Diese Botschaft musste dringend seine Frau, seine Kinder, Enkelkinder, Knechte, Mägde, wer auch immer in diesem Haus war, jeder musste diese Botschaft hören. Diesem Mann war klar, diese Botschaft, die kann er nicht für sich behalten. Paulus und Silas müssen dringend in sein Haus, um dort das Evangelium zu verkündigen. Diese Botschaft darf nicht nur bei ihm bleiben. Er verspürt die Verantwortung, den Wunsch, den Drang, dass seine Liebsten ebenso davon hören. Und er wusste ja auch, dass seine Familie ebenso verloren geht wie er. Er wusste, dass der Zorn Gottes auch über ihnen steht. Und dieser Mann, und wir haben es ja gesehen in der Begebenheit, liebte seine Familie. Und es hat sich ja daran gezeigt, dass er sich sogar für sie umgebracht hätte, dass sie ja ihr Hab und Gut nicht verloren hätte. Also man kann diesem Mann nicht sagen, dass er die Familie nicht liebte. Nein. Aber was wir hier sehen und was dieser Mann erkennen muss, ist, es gibt etwas anderes, vor was er seine Familie schützen muss. Es geht nicht primär. Ist auch wichtig, aber primär darum, dass sie ein Dach über dem Kopf haben. Es geht primär darum, dass sie vor Gott gerettet werden. Das hat er gemerkt, das hat er realisiert, dass das das Wichtigste ist. Seine Familie braucht dieses Wort. Und daraus resultierend, ein Kind Gottes verspürt die Not, dass andere die rettende Botschaft brauchen. Wenn man das schreckliche Ende weiß, dass auf jeden von uns dieser ewige Kerker wartet, wenn wir nicht glauben, dann wollen wir, dass andere Menschen glauben. Und besonders, in besonderem Maße in der eigenen Familie. Wenn es sich innerlich zerreißt, dass dein Vater, deine Mutter, dein Bruder, deine Schwester nicht wiedergeboren ist, dann ist es tatsächlich ein gutes Zeichen. Wenn es dich aber nicht juckt, ob deine Kinder zum Beispiel errettet sind, wenn du nie mit ihnen über geistliche Dinge sprichst, um zu prüfen, wie sie eigentlich im Glauben stehen, klingt jetzt sehr hart, aber da machen Fragezeichen hinter deinen Glauben, so hart wie es klingt. Weil wenn wir unsere Kinder lieben, dann wollen wir ihnen das Beste und das Beste ist nun mal Gott. Das Beste ist nicht das Hab und Gut. Das Beste ist Gott. Und das kann man natürlich ewig weit spannen. Arbeitskollegen, Freunde, Bekannte. Wir sehen hier diesen Mann, dem wurde die Not seiner Familie zu seiner Not und musste sie zu Gott führen. Und zusammenfassend diesen Punkt, ein wahres Kind Gottes will nicht, dass Menschen verloren gehen. Das will es nicht. Eine weitere Folge des Glaubens des Kerkermeisters ist, er wusch Silas und Paulus die Striemen weg. Das, was er vorher niemals getan hätte, tut er jetzt. Denn wir hatten ja gesehen, er hat Paulus und Silas lieber in irgendeinen Stock gebracht, sodass sie ja richtig leiden. Aber jetzt hat dieser Kerkermeister eine 180-Grad-Wendung gemacht und er wäscht ihnen diese furchtbaren Striemen. Und weiter lesen wir, dass jetzt sogar die ganze Familie ihnen einen Tisch vorbereitet, mitten in der Nacht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Kerkermeister niemals zuvor einen Gefängnisinsassen in sein Haus gelassen hat. Geschweige denn irgendwie ihnen Essen gemacht hätte. Und auch die Familie mit ihnen mit. Aber genau das tut er. Mitten in der Nacht, wo man eigentlich nichts anderes will als schlafen, gibt man diesen Männern oder wäscht er diesen Männern die Striemen weg. Sie machen ihnen Essen und kümmern sich um diese Männer. Und ich denke, hier sehen wir, was für eine Veränderung stattgefunden hat. Und ich denke, wir sehen hier ganz deutlich, eine wahre Umkehr, eine wahre Wiedergeburt führt zwingend zu Werken der Liebe. Der Kerkermeister wurde zum Diener und die ganze Familie lebt hier Gastfreundschaft. Mitten in der Nacht, alles Dinge, wie gesagt, die davor niemals möglich gewesen wären. Das Gefängnisinsassen sind Leute der untersten Schicht. Die lässt man doch nicht in unser Haus. Und jetzt werden sie zu Ehrengästen. Aber wir sehen hier, das Evangelium Jesu Christi hat diese Familie komplett verändert. Das Evangelium hat die Gesinnung der Familie komplett geändert. Und es trifft das ein, was auch bereits in Johannes 13, 34 bis 35 steht, wo es heißt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist, was ein wahres Kind Gottes ausmacht. Du lebst nicht mehr für dich selbst, wie die Familie es davor getan hat. Es geht nicht mehr nur um deine Bedürfnisse, um deine Freude, um dein Glück, um dein Geld, um dein Essen und, und. Nein, jetzt geht es um das, was Christus will. Und eines ist klar, ganz klar, was Jesus Christus von uns will, und zwar, dass du und ich ihm dienen und dass wir anderen dienen, dass wir andere lieben, dass wir nicht mehr für uns selbst leben. Ein wahres Kind Gottes, das lebt definitiv anders. Es liebt. Und daher denke ich, es ist auch immer mal wieder gut, sich hierbei auch selbst zu prüfen, weil das ist tatsächlich eine Sache, die ist sehr praktisch, die kann man irgendwo noch gut prüfen. Daher mal als Ermutigung, weil es gibt ja nichts Schlimmeres und die Bibel schreibt von solchen Leuten, dass wir, ja, dass Menschen Dämonen ausgetrieben haben, Wunderwerke getan, geweissagt und was nicht alles getan haben und am Ende stehen sie vor Gott und sagen, ich kenne euch nicht, geht weg, ihr Übeltäter. Das wäre das Schlimmste, was nur passieren kann. Und deswegen ist es immer mal wieder gut zu hinterfragen, ob mein Glaube echt ist. Und wir sehen hier, was echter Glaube mit sich bringt. Und daher mal als Ermutigung, frag doch mal deine Ehefrau, deinen Ehemann, deine Kinder, deine Freunde, also die, die dich am besten kennen, frag sie, ob sie doch Leben in deinem Veränderung in deinem Leben sehen. Frag sie mal, ob ihnen auffällt, ob du heiliger geworden bist in den letzten Monaten oder Jahren. Frag sie, ob ihnen aufgefallen ist, ob du selbstloser geworden bist. Denn das ist so wichtig, Geschwister. Denn es kann wirklich sein, dass wir uns hier was vorlügen. Aber ein wahres Christenleben ist erkennbar. Es ist offensichtlich, es wird erkannt an der Liebe für andere. Und ein Leben, welches sich nicht für andere hingibt, welches anderen nicht dient, welches sich nicht in das Reich Gottes einbringt. Auch hier, so hart wie es klingt, sollte man ein Fragezeichen hinter den eigenen Glauben machen. hinter die eigene Errettung. Eine weitere Folge einer wahren Wiedergeburt ist, und das sehen wir hier sehr schön, dieser Kerkermeister und die ganze Familie möchte sich taufen lassen. Sie möchten das tun, was eigentlich die Heilige Schrift, Gottes Wort, die Bibel immer wieder aufzeigt. Die, die zum Glauben an Jesus Christus kommen, die lassen sich taufen und der Kerkermeister und seine Familie machen das. Und sie bekennen damit, dass sie nicht mehr sich selbst gehören. Sie bekennen, dass sie ihr Leben dem Herrn übergeben haben. Sie bekennen, dass Jesus für ihre Sünden starb und sie jetzt zum neuen Leben auferstanden sind. Sie bekennen, dass ihr altes Leben begraben, untergetaucht, gestorben ist. Und sie bekennen, dass sie jetzt ein neues Leben haben durch Jesus Christus, in Jesus Christus. Ein Leben in Jesus unter seiner Herrschaft. Das ist im Grunde das, was die Taufe besagt. Und ein jeder, der eine wahre Wiedergeburt erlebt hat, der soll und darf dieses bekennen. Eine letzte Folge einer wahren Wiedergeburt. Ein wahres Kind Gottes freut sich, wenn Gottes Reich gebaut wird. Vers 34b. Und er freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Dieser Mann, der war voller Freude, dass er und sein ganzes Haus, alle die drin waren, zum Glauben gefunden haben. Der Kerkermeister hat nämlich realisiert, das was hier passiert, das ist nichts Normales. Wenn ein Mensch gerettet wird, dann ist das eine Sensation. Und diese Sensation ist nicht nur hier auf Erden so gewaltig. Lukas 15, Vers 7 sagt, ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gehechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Es ist so eine krasse Sensation, dass selbst im Himmel, wenn man so will, eine Party geschmissen wird über einen Sünder, der zum Glauben kommt. Das ist nichts Normales. Gott verwendet hier seine Auferstehungskraft an dir und an mir höchstpersönlich. Es ist ein Wunder, wenn Gott hier eingreift. Und daraus resultierend, die Folge einer echten Wiedergeburt ist, dass sich ein Kind Gottes freut, wenn Gott sein Reich baut. Ein wahres Kind Gottes freut sich über seine eigene Wiedergeburt und vor allem über die Wiedergeburt von anderen. Ein wahres Kind Gottes freut sich, wenn andere im Glauben wachsen. Ein wahres Kind Gottes freut sich, wenn Gott in deinem und im Leben anderer eingreift. Ein wahres Kind Gottes freut sich, wenn andere Geschwister ihre Gaben entdecken und auch ausnutzen. Ein wahres Kind Gottes freut sich einfach nur, wenn es sieht, dass Gott sein Reich baut. Ja, Geschwister, ich möchte zum Schluss kommen und einfach nochmal zusammenfassen, was wir hören durften. Zu Beginn haben wir gesehen, wie schlecht es eigentlich um den Kerkermeister steht und wie schlecht es eigentlich um jeden einzelnen Menschen von uns steht. Jeder Mensch wird, sofern er nicht an Jesus Christus glaubt, einmal auf ewig von Gott bestraft. Jeder Mensch wird in die furchtbaren Hände Gottes fallen. Aber wir durften auch sehen, dass Rettung jederzeit möglich ist. Jesus gab sein Leben für uns hin, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet werden darf. Und damit wir nicht mehr in die furchtbaren Hände Gottes fallen, sondern stattdessen jetzt in seine gnädigen Hände fallen. Wir durften weiter sehen, dass eine wahre Wiedergeburt Folgen hat. Es geht nicht spurlos an uns vorbei. Wir durften sehen, dass eine wahre Wiedergeburt dazu führt, dass uns andere Menschen nicht egal sind. Dass, wenn andere Menschen verloren geht, dann lässt es einen Menschen nicht kalt. Weiter durften wir sehen, dass eine wahre Wiedergeburt zu Werken der Liebe führt, dass wir einander dienen, dass wir uns füreinander aufopfern, selbst um Mitternacht. Wir leben nicht mehr für uns, nein, wir leben für Christus und für andere. Zudem durften wir auch sehen, dass auf eine wahre Wiedergeburt die Taufe folgt. Das ist das, was wir dann besagen, wenn wir realisieren, was Gott jetzt in unserem Leben gewirkt hat, dann antworten wir darauf mit der Taufe. Und zum Schluss durften wir sehen, dass eine wahre Wiedergeburt zu Freude an der eigenen Umkehr und der Umkehr anderer führt. Man freut sich, wenn Gott sein Reich baut, wenn wir sein Handeln sehen. Amen.